Obwohl Muad'Dib in die Zukunft schauen konnte, waren auch seiner Kraft Grenzen gesetzt. Man konnte seine übersinnlichen Kräfte in etwa mit denen des Sehens vergleichen. Ein Mensch kann nicht sehen ohne Licht. Und wenn er sich in einer engen Schlucht befindet, so ist es für ihn unmöglich wahrzunehmen, was jenseits der ihn umgebenden Felswände liegt. Ähnlich waren die Probleme Muad'Dibs, wenn er versuchte, das zukünftige Terrain zu überblicken. Er sagte uns, dass bereits eine einzige obskure Entscheidung oder die Bevorzugung eines Wortes anstelle eines anderen in der Lage sei, die gesamte Zukunft zu ändern. Der Strom der Zeit ist breit, aber wenn man sich einmal in ihm befindet, wird er zu einem engen Korridor. Er versuchte immer, der Versuchung zu widerstehen und bevorzugte einen sicheren Kurs, der nicht Gefahr läuft, in die Stagnation zu führen. Aus Arrakis erwacht von Prinzessin Irula.
Als die Ornithopter über ihn durch die Nacht glitten, ergriff Paul den Arm seiner Mutter und zischte: Keine Bewegung. Im Sternenlicht konnte er erkennen, wie die erste Maschine die Schwingen einzog und Anstalten machte zu landen. Es ist Idaho, keuchte er. Die Maschinen setzten in der Ebene auf, wie ein Vogelschwarm auf dem Rand eines Nestes. Idaho sprang zu Boden und rannte auf sie zu, noch ehe sich der aufgewirbelte Staub wieder senken konnte. Zwei Gestalten, die die charakteristische Kleidung der Fremen trugen, folgten ihm. Eine davon war Paul bekannt. Der hochgewachsene, bärtige Kainz.
Hierher!
Rief Kainz und schwenkte nach links ab. Eine Reihe anderer Fremen tauchte auf und fing an, die Maschinen mit einer Tarnung zu versehen. Sie warfen sandfarbene Decken über die Topter, die rasch das Aussehen kleinerer Dünen annahmen. Einige Schritte vor Paul blieb Idaho stehen und salutierte.
Mylord, die Fremen verfügen ganz in der Nähe über ein Versteck, in dem wir...
Was ist das da hinten? Fragte Paul und deutete auf die fernen Klippen, über denen sich der helle Lichtschein der Laskans bewegte, die die Wüste bestrichen. Ein kurzes Lächeln glitt über Idahos rundes Gesicht.
Mylord?
Sir, ich habe Ihnen eine kleine Überraschung...
Leuchtendes, weißes Licht erfüllte plötzlich die Wüste. Es war so hell wie die Sonne und warf Schatten, die bis in die Felsen hineinreichten. Mit einer raschen Bewegung ergriff Idaho Paul am Arm und seine Mutter an der Schulter. Ehe sie sich versahen, warf der Mann sie zu Boden. Hoch über ihnen erklang das Donnergrollen einer Explosion, deren Druckwelle Sand und kleinere Steine vor sich hertrieb. Sofort saß Idaho wieder aufrecht und schüttelte den Sand von seinem Körper.
»Das waren doch nicht die Atomwaffen?« fragte Jessica.
»Ich dachte, ihr habt da hinten ein Schild aufgestellt«, sagte Paul.
»Einen ziemlich großen und wir haben ihn unter volle Kraft gesetzt«, gab Idaho zu. »Ein Laskan-Strahl hat ihn getroffen und...«
Er zuckte mit den Schultern. »Subatomare Fusion«, sagte Jessica.
»Das ist eine gefährliche Waffe.«
»Keine Waffe, Milady, sondern Verteidigung. Diese Bande wird von nun an zweimal darüber nachdenken, ob sie eine Laskan einsetzt oder nicht.«
Die Fremen näherten sich ihnen von den Ornithoptern her. Einer von ihnen sagte mit leiser Stimme:
»Wir sollten uns einen Unterstand suchen, Freunde.«
Paul stand auf, während Idaho Jessica die Hand reichte.
»Diese Explosion wird einige Aufmerksamkeit erregen, Sire«, erklärte Idaho.
»Sire«, dachte Paul. Es klang komisch, wenn er darüber nachdachte, dass diese Anrede jetzt ihm galt. Bisher war nur sein Vater damit angesprochen worden. Er fühlte sich plötzlich von der Kraft seiner Vorsehung berührt, sah sich selbst infiziert von dem unkontrollierten Trieb, der das menschliche Universum dem Chaos entgegenjagte. Die Vision ließ ihn erzittern und er bat Idaho, ihn zu dem Felsvorsprung zu führen. Die Fremen waren bereits damit beschäftigt, mit ihren Spezialwerkzeugen einen Weg in den Sand hineinzuschaufeln.
»Soll ich Ihr Gepäck nehmen, Sire?«
fragte Idaho.
»Es ist nicht schwer, Duncan«, erwiderte Paul.
»Sie verfügen über keinen Körperschild«, gab Idaho zu bedenken.
»Wollen Sie meinen haben?«
Er warf einen Blick auf die fernen Felsenklippen.
»Ich glaube kaum, dass Sie es jetzt noch wagen, hier in der Gegend Laskans einzusetzen.«
»Behalt deinen Schild, Duncan«, sagte Paul.
»Dein rechter Arm bietet mir genügend Schutz.«
Jessica beobachtete, dass Idaho unwillkürlich näher neben ihrem Sohn ging, und sie dachte: »Er weiß, wie man Männer für sich gewinnt.« Die Fremen rollten nun einen Felsen zur Seite, hinter dem ein dunkler Gang schräg nach unten führte. Man hielt eine Abdeckung bereit für alle Fälle.
»Hierher!«
sagte einer der Fremen und führte sie über in den Felsen gehauene Treppenstufen in die Finsternis. Hinter ihnen verschluckte die Abdeckung das Licht des Mondes und der Sterne. Irgendwo über ihnen leuchtete sanftes, grünes Licht. Sie wandten sich nach links. Überall um sie herum waren nun mit Roben bekleidete Fremen, die sich wie ein Strom nach unten wälzten. Sie umrundeten eine Ecke und stießen auf eine weitere, sich steil neigende Passage. Schließlich erreichten sie eine große, unterirdische Höhle. Vor ihnen stand Kainz. Er hatte die Kapuze zurückgeschlagen und der sichtbare Stoff seines Destillanzugs glänzte in dem grünen Licht. Haar und Bart wirkten zerzaust. Die völlig blauen Augen erschienen wie dunkle Höhlen unter schweren Brauen. Im gleichen Moment, als sie die Höhle betraten, fragte Kainz sich, »Warum helfe ich diesen Leuten? Ich habe mich auf das gefährlichste Unternehmen meines Lebens eingelassen. Es kann mir selbst das Genick brechen.« Dann maß er Paul mit einem direkten Blick. Der Junge hatte den schützenden Mantel der Kindheit abgestreift. Man sah in seinem Verhalten weder Angst noch die Auswirkungen von Depressionen. Offenbar hatte er erkannt, dass für ihn im Moment nichts anderes von Wichtigkeit war als die Position, die er jetzt einnehmen musste. Die eines Herzogs. Kainz wurde bewusst, dass das Herzogtum auf Arrakis noch immer existierte und möglicherweise gerade deshalb, weil Paul noch so jung war. Er durfte diese Sache nicht so leicht nehmen. Jessica sah sich in der unterirdischen Kammer um und stellte fest, dass es sich um ein Laboratorium handeln musste. Die ausgebildeten Sinne einer Bene Gesserit ließen einfach keinen anderen Schluss zu. »Wir sind hier in einer der ökologischen Teststationen des Imperators, die mein Vater als vorgeschobene Stützpunkte ausbauen wollte«, stellte Paul fest. »Die sein Vater wollte«, dachte Kainz, und er wunderte sich über sich selbst. »Bin ich verrückt, diesen Flüchtlingen zu helfen? Warum tue ich das? Es wäre leicht, sie jetzt festzunehmen und mir damit das Vertrauen der Harkonnen zu erkaufen.« Paul folgte dem Beispiel seiner Mutter und begann, sich den Raum näher anzusehen. An der Wand entlang waren Arbeitsplätze. Überall standen Instrumente herum. Er sah Drahtgebilde und Röhren. Über allem lag ein ozonreicher Duft.